Die kleine 8-jährige Hanna, heute ist sie mittlerweile 12 oder so um die 12, ich weiß es nicht mehr genau. Die kleine Hanna wuchs in einem frommen Elternhaus auf und einmal ging sie mit der Oma in den Drogeriemarkt und sie durfte sich dann im Regal eine Zahncreme aussuchen. Und rätselnd und völlig überfordert steht sie dann vor der Riesenauswahl an Zahnpasta und plötzlich strahlt sie übers ganze Gesicht und sagt ganz erleichtert, ich nehme die Golgatha. Da hat sie wohl die Marke Colgate mit Golgatha verwechselt. Wahrscheinlich hat die kleine Hanna den Namen Golgatha immer wieder gehört in ihrer Familie und zu Hause oder in der Gemeinde. Aber die Frage ist, was hat sie davon verstanden? Da gibt es viele Menschen, vielleicht auch hier unter uns, die tragen ein kleines Kreuz um ihren Hals, vielleicht aus Silber oder aus Gold. Und die Frage ist hier auch wieder, was haben Sie von diesem Kreuz eigentlich verstanden? Ist dir bewusst, was für ein Gewicht da an deinem Halse baumelt? Was hat es mit dem Kreuz auf sich? Wozu das Kreuz? Das ist eine Frage, die wir wahrscheinlich schnell beantworten können und trotzdem wollen wir immer wieder die Antwort suchen und geben, auch aus der Schrift. Das Erste, das hat der vorhin der Alois schon vorgelesen, das Kreuz ist eine Torheit. Das Kreuz ist ein Ärgernis, es ist ein Unverständnis, es ist ein totaler Blödsinn für die, die verloren gehen. So sagt es 1. Korinther 1, Vers 18, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Das Christentum ist die einzige Glaubensrichtung, die einen Hinrichtungsgegenstand zum Symbol hat. Das Kreuz, das ihr hinter mir seht, ist Miniatur, aber ein bisschen größer, das war vor 2000 Jahren ein grausames Folterinstrument. Und wir haben es an der Wand hängen. Und viele Menschen sagen, und sowas mutet ihr Christen euren Kindern zu. Sowas ist doch eine Torheit, oder? Und die erste Bischöfin der evangelischen Kirche, die Frau Maria Jepsen, jetzt Bischöfin der nordelbischen Kirche, die setzt sich vehement dafür ein, dass das Kreuz als Zeichen der Christenheit abgeschafft wird. Damit ein anderes Zeichen irgendwo kommt, eine Krippe oder irgendwas anderes. Aber das Kreuz ist eine Zumutung. Und auf der anderen Seite singt Manfred Siebold in einem seiner Lieder, dass nicht das unser Problem ist, dass das Kreuz zu anstößig oder zu grausam geworden ist, sondern er sagt, das Problem ist, dass es zu harmlos geworden ist. Und dann singt er in dem Lied das kleine Kreuz an deinem Hals, das steht dir gut. Man sieht es, wie es zwischen Knopf und Kragen blinkt. Es müssen ja nicht immer Perlen sein, oft tut es auch ein Kreuz, das so an einem Kettchen schwingt. Was ist mit dem Kreuz passiert? Wer hat es blank poliert? Wer hat es klein gemacht, handlich und süß? Was ist mit dem Mann geschehen? Wer hat den Mann gesehen, der sich dort für alle kreuzigen ließ? Das kleine Kreuz an deinem Hals, das trägt sich gut. Nicht so wie das, an dem einst Jesus Schweiß vergoss. Da ist kein Dreck mehr dran und nichts mehr von dem Blut, das dort für dich und mich und unsere Schulden floss. Was ist mit dem Kreuz passiert? Wer hat es blank poliert? Wer hat es klein gemacht, handlich und süß? Was ist mit dem Mann geschehen? Wer hat den Mann gesehen, der sich dort für alle kreuzigen ließ? Das Kreuz, an dem Jesus hing, war nicht blank poliert. Es war rau und es war hart und wahrscheinlich hat er sich beim Hochziehen immer wieder, als er nach Luft gerungen hat, immer wieder schiefer eingezogen. Es war ein raues Kreuz. Das ist das Zweite. Das Kreuz ist ein Ort der Schande. Es ist ein Schandmal. Im Alten Testament ist schon angekündigt, in 5. Mose 21, da sagt der Mose, er hat wahrscheinlich nichts verstanden von dem, weil man damals keine Menschen ans Holz gehängt hat. Aber er sagt, denn von Gott verflucht ist derjenige, der an einem Holze hängt. Und den gleichen Gedanken greift Paulus im Galaterbrief auf und er sagt dort in Galater 3, Vers 13, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er selber ein Fluch wurde, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der an einem Kreuze hängt. Jetzt berichten alle vier Evangelien ausführlich von dem Geschehen vor dem Kreuz und an dem Kreuz und unter dem Kreuz. Aber sie tun es sehr, sehr sachlich, wie ein Zeitungsreporter. Aber wenn man ein bisschen zwischen den Zeilen liest und sich in die Berichte hineinversetzt, dann spürt man etwas von der Schande, die Jesus dort getragen hat. Markus 15, ab Vers 16 heißt es, da führten in die Kriegsknechte hinein, in den Hof, das ist das Prätorium, und sie riefen die ganze Schar zusammen. Sie legten ihm einen Purpurmantel um, flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm auf. Und sie fingen an, ihn zu grüßen, sei gegrüßt, König der Juden. Und sie schlugen sein Haupt mit einem Rohr, spuckten ihn an, beugten die Knie und fielen vor ihm nieder. Und nachdem sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Purpurmantel wieder aus, legten ihm wieder seine eigenen Kleider an. Und sie führten ihn hinaus, um ihn zu kreuzigen. Und sie zwangen einen Vorübergehenden, der vom Feld kam, Simon von Kyrene, den Vater von Alexander und Rufus, ihm das Kreuz zu tragen. Und sie brachten ihn auf den Platz Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstätte. Und sie gaben ihm Myrrenwein zu trinken, aber er nahm ihn nicht. Nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider und warfen das Los darüber, was jeder bekommen sollte. Es war aber die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und die Inschrift, die seine Schuld anzeigte, war darüber geschrieben, König der Juden. Und mit ihm kreuzigten sie zwei Räuber, einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Dadurch wurde die Schrift erfüllt, welche sagte, er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Und die Vorübergehenden lästerten ihn, schüttelten den Kopf und sprachen, ha, der du den Tempel zerstörst und in drei Tagen wieder auferbaust, rette dich selbst und steige herab vom Kreuz. Gleicherweise spotteten auch die obersten Priester untereinander samt den Schriftgelehrten und sprachen, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht erretten. Der Christus, der König von Israel, steige nun herab vom Kreuz, damit wir sehen und glauben. Auch die, welche mit ihm gekreuzigt wurden, schmähten ihn. Es hat so den Anschein, als ob sich die ganze Welt gegen Jesus verschworen hat. Juden und Heiden sind voller Schadenfreude an diesem Mord beteiligt. Da heißt es bei Markus, und sie riefen die ganze Schar zusammen. Die Schar, damit ist gemeint, die Einheit von Römern, die dort stationiert waren, es waren eine römische Einheit, waren 600 Soldaten. Und wahrscheinlich haben diese 600 Soldaten, waren da irgendwie mit dabei und das auch in der Öffentlichkeit wurde dann ein schändliches Schauspiel an Jesus vollzogen. Sie reißen ihm seine eigenen Kleider vom Leib, legen ihm einen Spottmantel um, wahrscheinlich so einen ausrangierten Soldatenmantel, weil die waren purpur, mit dem Ziel, den König der Könige ins Lächerliche zu ziehen. Und sie setzen ihm, nehmen Dornen. Jerusalem ist bekannt für so lange Dornen, für viele Dornen, vor allem lange Dornen. Sie flechten eine Dornenkrone, pressen sie auf sein Haupt. Und wahrscheinlich bohrt sich diese Nadeln tief in das Fleisch hinein. Und dann geben sie ihm ein Rohr als Zepter in die Hand und verbeugen sich von ihm und sagen, sei gegrüßt, du König der Juden. Und gleichzeitig spucken sie ihn an, reißen ihm das Zepter oder das Rohr wieder aus der Hand, schlagen ihn auf den Kopf, immer und immer wieder und sagen, wer war es, der dich geschlagen hat? Nachdem sie ihn verspottet hatten, heißt es, ziehen sie ihm den Purpurmantel wieder aus und legen ihm wieder seine eigenen Kleider an und sie führen ihn hinaus, um ihn zu kreuzigen. Und vorher gibt es noch so einen Umzug durch Jerusalem, wo die Leute an den Straßenrändern stehen und klatschen und belustigt sind an diesem Jesus, der jetzt leidet. Wahrscheinlich wog das Kreuz, das Jesus tragen musste, so an die 100 Kilogramm. Und er konnte es nicht mehr tragen. Und er brach unter der Last zusammen. Es heißt sogar hier in Markus, dass sie Jesus zur Hinrichtungsstätte brachten. Wahrscheinlich konnte Jesus selber gar nicht mehr laufen. Und bevor sie ihn dann auf Golgatha ans Kreuz nageln, wollen sie Myrrenwein geben, ein Betäubungsmittel. Und als Jesus das merkt, spuckt er es aus. Er wollte in diesen Stunden nicht seine Sinne betäuben, sondern ganz bewusst sein Werk vollenden. Und neben all den unerträglichen körperlichen Schmerzen, da gibt's gute Bücher drüber, die Ärzte geschrieben haben, was die körperlichen Schmerzen ausmachen. Aber neben diesen Schmerzen hörten die Demütigungen der Menschen nicht auf. Er hängt nackt am Kreuz. Eine größere Demütigung gab es für einen Juden nicht. Er hängt nackt am Kreuz und muss zusehen, wie unten die Soldaten um sein Gewand würfeln. Und dann kommen die Vorübergehenden und lästern ihn und schütteln den Kopf vor ihm und sagen, anderen hast du geholfen, dich selbst kannst du nicht retten. Und auch die Schriftgelehrten und die Hohepriester mischen da froh mit. Und doch war all dies kein Unfall. Es war kein zufälliges Unglück. So wie der Andreas vorgelesen hat, vor 1000 Jahre vorher schrieb der König David den Psalm 22. Eine Prophetie auf Jesus, wo er sagt, ich bin ein Wurm, kein Mensch mehr. Ein Spott der Menschen und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten über mich, sie reißen den Mund auf und schütteln den Kopf. Er soll doch auf den Herrn vertrauen, der soll ihn befreien, er soll ihn retten, er hat ja Lust an ihm. Steig doch herab vom Kreuz. Und wieder 300 Jahre später, 700 vor Christus, der Prophet Jesaja, wo wir auch die Worte schon gehört haben. Wo er schon in Kapitel 52 schreibt, gleich wie sich viele über dich entsetzen, so sehr war sein Angesicht entstellt. Wenn ich andere Bibelstellen aus dem Psalmen noch mit dazu nehme, dann gehe ich davon aus, dass sie ihm den Bart ausgerissen haben. Steht so nicht im Evangelium. Aber es gibt Hinweise im Alten Testament. So sehr war dein Angesicht entstellt, mehr als das irgendeines Mannes. Und seine Gestalt entstellt mehr als die der Menschenkinder. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leid vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Und dann sagt er, fürwahr, unsere Krankheit hat er getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen, aber wir hielten ihn bestraft, von Gott geschlagen und gebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Der Psalmist, der Prophet schreibt das in der Vergangenheitsform, das haben die Propheten gemacht, wenn sie ausdrücken wollten, das wird sicher geschehen. Schreibt das wie in der Vergangenheit, so als ob es schon geschehen wäre. Er aber wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Und da merke ich, Jesus trug am Kreuz nicht nur deine Sünde, sondern er trug auch deine Schande. Und all deine Scham. Nackt und völlig entstellt an einem Kreuz zu hängen, völlig bloßgestellt zur Ergötzung vor den Menschen, Ich frage mich, gibt es eine schlimmere Schmach? Vielleicht wirst du in deiner Schule gemobbt, in deiner Klasse oder verachtet oder vielleicht sogar geschlagen. Manche vielleicht von den eigenen Eltern auf ungerechte Weise gedemütigt und beschimpft. Vielleicht hast du immer wieder die Worte gehört, du bist der Versager, du schaffst eh nichts, du kriegst nichts auf die Reihe. Und manche empfinden sich vielleicht immer noch irgendwo als Schandfleck und leiden unter ihren Minderwertigkeitsgefühlen und meinen, sich irgendwas beweisen zu müssen. Vielleicht empfindest du dich sogar dann so, wenn du auf dein geistliches Leben schaust und denkst, ich bringe geistlich gar nichts auf die Reihe. Das ist eine Schande. Von Jesus heißt es, ich aber bin ein Wurm, kein Mensch mehr. Und ich denke, Jesus hat auch deine Schande getragen. Was hat es mit dem Kreuz auf sich? Warum musste der Sohn Gottes dort so grausam sterben? Warum stirbt er nicht einfach im Bett? Wir sagen doch, ja, Jesus starb für meine Schuld. Warum so? Erstens, das Kreuz ist eine Torheit für die, die verloren gehen. Für Jesus, das zweite war das Kreuz ein Ort der Schande. Und das dritte, für uns ist das Kreuz ein Ort der Errettung. Das Kreuz ist der einzige Ort im ganzen Universum, wo wir unsere Schuld wirklich loswerden. Und warum? Weil am Kreuz von Golgatha der einzige Ort ist, wo die Barmherzigkeit und die Gerechtigkeit Gottes zusammenfallen. Ich möchte es ein bisschen erklären. Die Definition von Gerechtigkeit lautet, der Mensch bekommt, was er verdient. Die Definition von Barmherzigkeit lautet, der Mensch bekommt nicht, was er verdient, sondern er bekommt Vergebung. Aber das Problem ist, dass wir nicht beides gleichzeitig empfangen können. Wir können nicht gleichzeitig Gerechtigkeit und gleichzeitig Barmherzigkeit empfangen. Und wurde einmal von der Polizei angehalten. Und war in Bad Pyrmont, dort in der Gegend, vorher dort in der Stadt geparkt. Und scheinbar haben die da irgendwo mein Auto gesehen. Plötzlich war die Polizei hinter mir, als ich schon nach Hause fuhr. Und sie winkten mir, fuhr zur Seite und da kam ein Polizist zu mir an die Scheibe, drehte runter und dann sagt er, drehen Sie mal das Steuerrad nach rechts. Ich habe das Steuerrad, das Lenkrad nach rechts gedreht und dann ließ er mich aussteigen und zeigte mir das Profil von meinem Reifen. Und da war eigentlich kein Profil mehr. Es war blank. Und dann zog er schon den Block raus, gell, und fing an zu schreiben. Und irgendwie sah ich wahrscheinlich sehr traurig aus. Ich weiß es auch nicht. Aber dann steckte er den Block wieder in seine Tasche und sagte, nur, ich drücke noch mal ein Auge zu, aber lassen Sie sich mit diesem Reifen nicht wieder blicken. Dieser Polizist war barmherzig, aber er war nicht gerecht. Und genau dieses Problem hat Gott. Er ist barmherzig und er möchte unsere Schuld vergeben, aber wenn er so barmherzig ist, dass er einfach die Augen zudrückt, dann ist er nicht mehr gerecht. Und die Frage ist, wie kann Gott uns die Schuld vergeben und trotzdem gerecht bleiben? Und die Antwort ist durch das Kreuz. Ich möchte dazu zwei Verse lesen aus dem Römerbrief. Zwei bekannte Verse wahrscheinlich, aber sie sind sehr kompliziert als Satz. Römer 3, Vers 25 und 26. Römer 3, Vers 25 und 26. Dort schreibt Paulus, mit ihm meint er Jesus, ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen. weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen war, als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Ihn hat Gott als Sühnopfer hingestellt. Mir gefällt das Wort hingestellt, weil da erinnere, denke ich, assoziiere ich sofort hingestellt. Es ist der Moment, wo sie Jesus ans Kreuz genagelt haben und dann rammen sie das Kreuz in das Loch. Und dann wurde das Kreuz hingestellt. Ihn hat Gott als Sühnopfer hingestellt. Und dieses Wort, das hier mit Sühnopfer übersetzt wird, auf Griechisch heißt es Hilasterion, auf Hebräisch Kapirot. Und es wird ganz unterschiedlich übersetzt. Luther hat früher übersetzt mit Gnadenstuhl, andere mit Gnadenthron, andere übersetzen hier mit Sühneort. Aber wörtlich bedeutet dieser Begriff Kapirot Sühnedeckel. Das Gerät, das zudeckt. Und jeder Jude wusste, was damit gemeint ist. Ich habe jetzt leider das Bild nicht dabei. Aber in 2. Mose, Kapitel 25, bekommt der Mose den Auftrag, eine Bundeslade zu bauen. Und dann heißt es, und du sollst auch einen Sühnedeckel aus reinem Gold anfertigen. Und dieser Sühnedeckel wird auf die Bundeslade draufgelegt. Und dann heißt es, du sollst es in getriebener Arbeit machen und oben auf dem Sühnedeckel befinden sich zwei Engel. Und diese haben den Blick auf die Bundeslade gerichtet. Und diese zwei Engel, diese zwei Cherubim sind Gerichtsengel. Und dann heißt es, und du sollst den Sühnedeckel oben über die Lade legen und das Zeugnis, das ich dir geben werde, in die Lade hineintun. Dort will ich mit dir zusammenkommen und mit dir reden vom Sühnedeckel herab. Die beiden Gerichtsengel blicken auf die Lade. Was ist in der Lade drin? Das Gesetz des Mose. Und das Gesetz sagt, wenn du alle die Gebote hältst, die ich dir geboten habe, dann wirst du leben. Aber wenn du eines dieser Gebote übertrittst, dann ist der gerechte Lohn dein Tod. Dieses Gesetz spricht von der Gottesgerechtigkeit und Gottesgerechtigkeit, die spricht uns Menschen schuldig, jeden von uns. Und wie löst Gott jetzt das Problem? Die Gerichtsengel dort oben, die schauen auf die Forderung des Gesetzes. Und jetzt geht einmal im Jahr der hohe Priester hinein in das Allerheiligste und bringt das Blut von einem vollkommenen Lamm und spritzt dieses Blut auf den Sühnedeckel. Und die Engel schauen auf diesen Deckel, schauen eigentlich in die Bundeslade, aber was sie sehen, ist jetzt das Blut. Das Blut eines vollkommenen Lammes. Und das Ganze ist nur ein Bild auf das Eigentliche, das jetzt gekommen ist und was hier der Römerbrief beschreibt. Jetzt heißt es im Neuen Testament, ihn, Jesus, hat Gott zum Sühnedeckel hingestellt, und dieser wird wirksam durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen. Gott hat Jesus für uns zu einem Sühneort gemacht. Der Recht der freie Übersetzung schreibt, Jesus ist am Kreuz, Gott hat Jesus am Kreuz für uns zum Blitzableiter gemacht. So, ein Bergsteiger, der Gernot Kunzelmann, der war mal mit einer Gruppe auf dem Gipfel gestiegen, zum Gipfelkreuz, weiß nicht wie hoch, 3000 Meter oder was in Österreich. Und dann als sie droben waren, dann bricht der Gewitter herein und bis sie überhaupt ihre Sachen zusammenpacken können, tobt richtig der Sturm los. Und einer von seinen Leuten, der stand in dem Moment unter dem großen eisernen Kreuz und da fährt ein Blitz herab, ein gewaltiger Blitz und fährt in das Kreuz. Und er berichtet, in dem Bericht sagt er, das Kreuz, das glühte gelb. Aber sein Freund, der drunter stand, ging zwar mit zittrigen Knien, aber er ging heil von dem Kreuze weg. Und das ist genau das, was der Paulus hier schreibt. Genau das geschah auf Golgatha. Die ganze Wucht des Zornes Gottes trifft Jesus. Auf ihn entlädt sich der volle Zorn Gottes. Und beim Tod Jesu, als Jesus am Kreuz starb, da hat Gott überhaupt nicht barmherzig gehandelt. Da hat er nicht die Augen zugedrückt, wie der Polizist bei mir die Augen zudrückt. Gell? Und hat nicht gesagt, drücken wir mal, lassen wir das mal sein. Nein, die Strafe wird bezahlt und der Lohn der Sünde ist der Tod und dieser Lohn muss bezahlt werden. Aber Jesus hat nicht seine Schuld bezahlt, weil er hatte keine Schuld. Sondern Jesus hat deine und meine Schuld mit sich getragen ans Kreuz und er hat meine und deine Schuld bezahlt. Und die Schuld der ganzen Welt. Und ihn trifft jetzt der ganze Zorn Gottes. An Karfreitag handelt Gott nicht barmherzig, sondern gerecht. Ihn hat Gott zum Sühnedeckel bestimmt, der wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen. Weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen war, als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den rechtfertige, der aus dem Glauben ist. Was an dem Text auffällt, an diesen zwei Versen, ist die Betonung von Gerechtigkeit. Dreimal wird die Gerechtigkeit Gottes betont. Jetzt möchte ich dir eine Frage stellen. Wenn dich wieder mal eine Sünde drückt und du gehst zu Gott und bittest ihn um Vergebung deiner Sünde, berufst du dich dann mehr auf seine Barmherzigkeit oder mehr auf seine Gerechtigkeit? Wir sagen doch oft, Herr, vergib mir meine Schuld, weil du barmherzig bist. Aber der Text im Römerbrief sagt, seit Karfreitag dürfen wir im Glauben an seine Gerechtigkeit appellieren. Ist dir schon mal aufgefallen, 1. Johannes 1, Vers 9, das wir ja oft zitieren, wo der Johannes sagt, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt. Warum sagt der Johannes nicht, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und barmherzig? Nein, das sagt er nicht. Er ist treu und gerecht. Und weil er gerecht ist und weil er am Kreuz vor 2000 Jahren die volle Gerechtigkeit erfüllt hat, dürfen wir jetzt an seine Gerechtigkeit appellieren. In der Bundesrepublik Deutschland haben wir das Gleiche. Da gibt es den Grundsatz, den Rechtsgrundsatz, dass die gleiche Tat nicht zweimal bestraft werden darf. Und genau diesen Grundsatz wendet Gott jetzt auf uns an. Anstatt über uns spricht er über Jesus das Verdammungsurteil aus, und zwar für jede Sünde, die du begangen hast und die du noch begehen wirst. Für all deine vergangenen und zukünftigen Sünden. Das Urteil ist vollstreckt. Und Gott wird die gleiche Schuld nicht doppelt einfordern. Er hält sich an das Verbot der Doppelbestrafung und deshalb wird er dich nicht verdammen, wenn du an Jesus als deinen Stellvertreter und Erlöser glaubst. Du bist frei. Du musst dich nicht mehr verdammen. Du musst dich nicht mehr fürchten. Deine Schuld ist völlig getilgt. Gott ist gerecht und weil er gerecht ist und das gerechte Urteil über Jesus vollzogen hat, wird er dich nicht mehr verdammen, weil du an den Sohn seines Opfers glaubst. Und das ist für mich irgendwie so ein Augenöffner geworden. Im Alten Testament konnten die Menschen nur an die Barmherzigkeit Gottes appellieren. Wir denken oft, das Alte Testament steht eher für Gerechtigkeit. Im Alten Testament konnten die Menschen nur an Gottes Barmherzigkeit appellieren. Sie konnten nur so beten, Herr, bitte hab Nachsicht mit unseren Sünden, bitte sei barmherzig. Aber die Frage war immer, wenn Gott jetzt barmherzig ist und die Augen zudrückt, dann ist er doch nicht mehr gerecht. Und so blieb immer irgendwie eine Angst und es war keine Heilsgewissheit. Aber jetzt im Neuen Testament dürfen wir an Gottes Gerechtigkeit appellieren. Das heißt, wir dürfen beten und sagen, ich danke dir, Vater, dass du mir meine Schuld vergibst, weil du als gerechter Gott die Strafe durch deinen Sohn schon bezahlt hast. Und du wirst die Schuld nicht doppelt einfordern. Weil du gerecht bist, ist mir vergeben. Hab Dank dafür. Das ist Evangelium. Wenn du nachdenkst über das Opfer Jesu für dich, ich frage dich, was bewirkt es bei dir? Das Problem ist doch, dass wir vielleicht dieses kleine Kreuz am Hals tragen, dass wir alles wieder mal gehört haben, dass uns alles wieder eingeleuchtet ist und denken, ach, so ist es her. Und 30 Minuten später stehen wir draußen im Foyer und reden über alles Mögliche. So als wäre nichts geschehen. Und zu Hause, daheim, leben wir dann wieder so, als ob es das Kreuz in meinem Leben nie gegeben hätte. Wenn das Kreuz das Zentrum des Universums ist, dann soll es auch das Zentrum in meinem Leben sein. Und schau dir den entstellten Mann am Kreuze an. Jesaja schrieb, wir entsetzten uns, als wir ihn sahen, und wir wandten uns ab, denn sein Angesicht gefiel uns nicht. Und die meisten Menschen sagen, dieses Kreuz, das ist eine Torheit. An so einen entstellten Mann, an so einen zerschundenen Mann am Kreuz zu glauben, das ist Torheit. Aber wir haben da alles gelesen, weitergelesen, aber für uns ist es eine Kraft Gottes. Nach der Auferstehung zeigt sich Jesus seinen Jüngern. Gell? Und was er macht, er zeigt ihnen immer wieder seine Wunden. Hält seine Hände hin, sagt dem Thomas, leg deine Hand in meine Wunde. Und sogar als der Johannes seinen Blick tun darf, in der Offenbarung steht es, in den Himmel, in die Zukunft, die noch weit entfernt ist, da sieht er Jesus im Himmel geschlachtet wie ein Lamm. Offenbar nimmt Jesus seine Wunden und seine Narben mit in die Ewigkeit. Er wird auf ewig von seinem Opfer gezeichnet sein. Ich möchte dazu noch abschließend eine kleine Geschichte erzählen oder vorlesen. Es war ein Haus, das stand bereits lichterloh in Flammen. In einem kleinen Hinterzimmer wütet das Feuer und hat schon fast die Wiege erreicht, in dem das kleine Baby liegt. Das Feuer war bereit, dieses kleine Leben zu zerstören. Da kommt die Mutter rennend durch die Flammen, reißt das Kleine an sich, hält es geschützt unter ihren Mantel und läuft durch das Feuer nach draußen an den niederstürzenden Balken vorbei. Für die Mutter war es eine Ewigkeit. Aber als das Kind gerettet ist und sie draußen waren, ist das Kind heil. Aber die Flammen haben das Gesicht der Mutter für den Rest ihres Lebens völlig entstellt. 18 Jahre später ist das kleine Mädchen herangewachsen zu einer attraktiven jungen Frau mit blonden Haaren und blauen Augen. Aber das Gesicht der Mutter ist nach wie vor entstellt durch viele hässliche Narben. Und jetzt befinden sie sich eines Tages auf der Schiffsreise nach Amerika. Wer ist denn dieses hässliche Monster da drüben, fragt ein Mann, scherzhaft das junge, attraktive Mädchen und zeigt dabei auf die entstellte Frau auf der anderen Schiffsseite. Was ist ihre Antwort? Sagt sie, das ist meine Mutter und ich könnte jede ihrer Narben tausendmal küssen. Denn sie wurde entstellt, als sie aus lauter Liebe und in ihrer unendlichen Liebe mich errettet hat. Nein, sie sagt, diese entstellte Frau dort, Nein, die kenne ich nicht. Und zufällig bläst der Wind so, dass die Worte der wohlbekannten Stimme des Mädchens die Mutter erreichen. Und diese verachtenden Worte erreichen nicht nur die Ohren der Mutter, sondern auch ihr Herz. Und dann hört man etwas zerbrechen, wie wenn eine Saite einer Gitarre zerreißt. Aber es war nur ein Mutterherz, das entzweibrach. Wahrscheinlich trägt Jesus im Himmel kein silbernes Kreuzchen. Ich weiß es nicht. Aber was er trägt, ist seine Wunden, seine Narben. Und seine Narben nahm er mit in den Himmel und mit in die Ewigkeit. Und schau, er sieht seine Narben an. Und wenn er seine Narben anschaut, dann denkt er dabei an dich. Und wenn es so ist, dass der Teufel im Himmel steht und vor Gott steht und dich wieder anklagt und sagt, schau diesen elenden Wurm, was der wieder tut, der kriegt sein Leben überhaupt nicht auf die Reihe, dann stellt sich Jesus hin und zeigt vielleicht dem Vater seine Hände, seine Füße und seine Brust und sagt, schau Vater, alles bezahlt. Und die Frage ist, wie ist deine Haltung zu ihm, zu diesem entstellten Mann? Wenn du mit deinen Freunden zusammen bist, lebst du so, als ob du ihn gar nicht kennst? Oder ist es dir ein inneres Bedürfnis, ihn zu bekennen und zu sagen, Jesus ist mein Heiland und ich könnte jede seiner Wunden 1000-mal küssen? Wenn wir in Johannes 5 weiterlesen, wo der Johannes Jesus sieht auf dem Thron Gottes wie ein Lamm, das geschlachtet ist, dann kommt die ganz spontane Reaktion. Die Menschen dort und die Engel, sie fallen nieder und beten dieses Lamm an. Was könnten wir anderes, was könnten wir Besseres und Größeres tun? Das Kreuz ist für die einen eine Torheit, ein Blödsinn. Für Jesus war es ein Ort der Schmach und der Schande. Aber er hat es getan für dich. Und wahrscheinlich sieht er mit Freude auf seine Wunden, wenn du an seine Wunden glaubst. Und für dich ist das Kreuz, sofern du dich unter dieses Kreuz stellst, unter diesen Blitzableiter, für dich ist es der Ort der Errettung. Weil dort die Barmherzigkeit Gottes und die Gerechtigkeit zusammentreffen. Und wir dürfen an die Gerechtigkeit Gottes appellieren, wenn wir unsere Schuld zu Gott bringen. Amen.